Martin, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich bin überhaupt gar kein approbierter Podcaster. Ja, ich habe nie offiziell eine Genehmigung erhalten, mit dir diesen Podcast zu machen. Das ist, wenn das rauskommt, ist das das Ende von Verstaubt und Altbacken. Ist halt leider so.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Herzlich willkommen von mir auch an meinen Mitproduzenten Konstantin, der heute neben mir sitzt. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche angekündigt hatten. Die letzte Woche fühlt sich schon wieder weit weg an. Aber ja. Willkommen bei mir zu Hause wieder mal in unserem kleinen Büro.
Dankeschön, im Aufnahmestudio.
Ja, dem verstaubten und altbackenen Büro.
Genau, das sind richtige Tatsachen, die du jetzt hier präsentierst, im Gegensatz zu der Folge, die wir haben. Ja, die Woche kam irgendwie schon wieder sehr, sehr lang vor. Die letzte Folge ist aber ja auch, sehen wir ganz schnell, zeitlich auch plötzlich lange her. Ja. Also sozusagen
8 Monate.
Genau, da ging es auf einmal, haben sie echt einen ziemlich rabiaten Kurs gemacht. Was, glaube ich, lustig ist, ich habe drüber nachgedacht, ob, wenn man 8 Monate... Würde ich jetzt mal, ist das schon sowas, also Paul ist ja, glaube ich, 12 oder so, ist das eigentlich was, wo man sagen müsste, okay, da hat er sich eigentlich auch ein bisschen, müsste er sich verändert haben, weil er hat sich ja null verändert.
Das stimmt, ja. Aber da bringst du mich natürlich auf was, weil ich auch zwischendurch überlegt hatte, wegen dieser Geschichte von, dass sie Christian so verkuppeln wollen, dass es vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, sofort in die nächste Beziehung zu hüpfen. Was man hier im Hintergrund hört, ist die Kaffeemaschine, die mir noch einen Kaffee macht. Aber wenn 8 Monate vergangen ist, ist er natürlich schon wieder einigermaßen lang.
Ja, das ist wahr.
Ja, ist natürlich schon, hast natürlich recht, ne? Müsste eigentlich jetzt gewachsen sein in 8 Monaten, aber naja.
Nehmen wir es mal nicht so genau. Ich meine, mit dem Alter, das gibt ja auch manchmal Sprünge, die plötzlich passieren oder so. Ich finde es mal die krasseste Geschichte übrigens, was so Wachstum angeht. Ich habe mal von einem Torwart gehört, der ist innerhalb von einem Jahr 30 Zentimeter gewachsen.
Okay.
Das fand ich schon richtig krank.
Ja.
Das sind ja im Schnitt 2,5 Zentimeter pro Monat.
Ja.
Der war 1,63 und am Ende des Lebensjahres war es 1,93.
Krass.
Und dann ist es dabei aber auch geblieben.
Ja. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es so wie bei Clara ist, dass er dafür innerhalb eines Tages jetzt über den Staffelwechsel 30 Zentimeter nachholt. Wer weiß. Hatten wir doch auch alles schon.
Gucken wir mal. Aber du sprichst das richtig an. Wir nähern uns dem Ende der Staffel. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, so einen richtigen Rückblick kann man dann wirklich auch erst machen, weil es ja noch ein bisschen auch was offen ist. Aber es ist sozusagen, die Folge jetzt hier hat es auf jeden Fall in sich und es kommt ja der Konflikt zum Tragen, den ich den absoluten Knaller finde. Also, dass unser Radiologe Timotheus Hatzfeld, dass der auf einmal ohne rechtliche Grundlage gearbeitet hat, dass das rauskommt, muss ich sagen, ist auch so ein Konflikt, der so gar nicht in das Klischee von diesem, also wenn es um Beziehungen geht, okay, wenn es um schwierige Fälle geht, okay, dass einer auf jeden, aber auf einmal eigentlich gar nicht behandeln darf, fand ich schon, das war ein Knaller.
Ja, das stimmt. Es steckt ja früh in der Staffel irgendwie drin, dass er irgendwie ein Geheimnis hat und dass er ja auch mit Kindern immer sehr gut konnte, also mit Rosalie gut konnte und so. Und darum wird man natürlich hellhörig sofort, als, glaube ich, Nora hier am Anfang sagt, dass die ganzen Kinderradiologie-Behandlungen noch nicht abgerechnet sind und so, dass da irgendwas im Busch liegen könnte. Aber für denjenigen, der es vielleicht erst hören will, wenn wir dazu kommen, würde ich sagen, lass uns das noch einen Moment vertagen, dir das erzählen darüber. Aber ansonsten bin ich auch dafür, die Staffel abschließend zu besprechen, wenn man die Staffel gesehen hat. Also das können wir gerne
gute Idee von mir,
eine oder? Woche vertagen.
Ja, das ist richtig. Ansonsten finde ich halt generell bei dieser Folge, vielleicht um diese Folge kurz anzusprechen, also wir sehen ein Hatzfeld außer Rand und Band. In vielerlei Hinsicht, finde ich, also sowohl auf der privaten Ebene als auch dann bei dem, was sich sozusagen dann so beruflich tut. Und Das war jetzt aber auch wieder so ein klassischer Fall. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass das auch bei uns, es gibt ja diesen ganz bekannten, ich weiß nicht, wie man es da nennt, so dass das Medizinstudenten, dass wenn die so anfangen, Medizin zu studieren, mit den ganzen Krankheitsbildern vertraut gemacht werden, dass sie dann so Ängste bekommen, dass sie das ja bei sich selber auch spüren und sowas. Die Krankheit, die hier Thema ist, die fand ich echt unheimlich.
Lupus, ja.
Ja, also das war irgendwie die, auch diese Art, wie es da so dargestellt wurde, ist nichts, wo ich noch weiter recherchieren wollen würde, sondern wo ich so denke, okay, guck die Folge, nimm's für Fiktion und hoff, dass das einfach, wünsch mir allen, dass sie davon verschont bleiben. Ja.
Ja. Gut, wenn weiter nichts ist, dann hole ich mir jetzt meinen Kaffee von der Maschine ab. Er Herrlich. Hat ja schon ja seine Geräusche verbreitet.
Ja.
Und dann steigen wir ein in die Folge 15 der 6. Staffel Falsche Tatsachen. Wir beginnen mit Peavy und Lisa, die... Ist das richtig? Nee. Doch Peavy und Lisa, die Praxis verlassen. Und Peavy trifft sich mit Anke, die auch dann schon im nächsten Moment vorbeikommt. Und hier ist der, der Moment, der halt aussagt, wie viel Zeit vergangen ist. Es wird, glaube ich, sogar wortwörtlich so gesagt, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, jetzt ist sie schon im 8. Monat. Also wieder der einfachste Weg, dem Publikum zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist.
Aber es wird noch schlimmer. Also was diese wie gibt es da für einen filmischen Begriff für dieses?
Stimmt, ja. Also ich nenne es manchmal sowas. Captain Exposition, weil man einfach so eine Figur hat, die nur dafür zuständig ist, halt die Exposition voranzutreiben. Stimmt, es ist auch kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe, sondern den ich schon öfter gehört habe. Aber ob das jetzt der Begriff dafür ist, aber es ist in der Folge wirklich kaskadenartig viel. So.
Ja.
Also.
Hier geht's ja sogar noch. Das ist ja sogar so ein bisschen glaubwürdig. Außer, ja, ich weiß, überlege gerade, würde man das wirklich sagen, jetzt ist es schon im 8. Monat?
Haben wir das schon mal gemacht, dass wir uns getroffen haben und gesagt haben, Mensch, jetzt ist das schon wieder 3 Monate her oder so, dass wir uns gesehen haben? Also
wenn, dann war es maximal als Frage. Also dass man sagt, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Ich glaube, das war echt noch vor der WM oder irgendwie sowas. Also vor der Ehe. Irgendwie so, keine Ahnung.
Anke hat irgendwie auf der Straße dann so vorzeitige Wehen und Blutungen und Lisa holt sofort einen Krankenwagen per Handy und beruhigt die beiden. Und später ist dann die gesamte Familie im Wohnzimmer. Christian ist dafür, dass Anke in die Klinik muss oder in der Klinik bleibt, weil sie dauerhaft jetzt im Grunde ruhig bleiben muss, also im Bett liegen muss. Und Clara fragt, warum zieht sie nicht einfach bei uns ein oder eigentlich die ganze Familie, also Peavy auch. Peavy findet das auch eine gute Idee, Paul und Clara sind ganz begeistert und Lisa sagt, Familie ist doch die beste Medizin.
Das wäre ein klassischer Folgentitel eigentlich gewesen, Familie ist die beste Medizin,
ja.
Hätte gut sein können. Ich finde es ja lustig, weil wir uns ja, ich habe jetzt irgendwie kürzlich nochmal eine Folge gehört, 65, 66 oder so, als sozusagen diese Konstellation entstanden ist mit der neuen Praxisgemeinschaft und wir es schon fanden, wie nah die aneinander sind. Jetzt haben wir es ja wirklich so, alle arbeiten in der Praxis, alle wohnen dann im Haus. Ja,
man würde sich nicht wundern, wenn Professor Bender noch mit einzieht.
Zumindest im Gartenhäuschen wäre vielleicht ein Platz für ihn. Ja, aber das ist schon echt verrückt. Ich finde es halt auch lustig, weil diese Konstellation, wir passen auf sie auf. Gut, okay, sozusagen, da denkt man ja am Anfang noch, okay, wir passen auf, falls ihr was passiert. Aber sie wird ja selber zum Gefahrenherd innerhalb dieser Folge. Also, dass sozusagen Gefahr nicht für sie besteht, sondern von ihr ausgeht.
Ja.
Also, wir haben ja ein paar Leute, die sich hier ein bisschen irre verhalten in dieser Folge.
Es ist lustig, dass die Lösung bei Familie Dr. Kleist oft darin besteht, dass alle zusammenziehen. Mehrfach in der gesamten Serie. Ja. Am Bahnhof kommt eine uns noch unbekannte Frau an mit einem Koffer. Und sie hat so leichte Schwierigkeiten, muss sich an der Wand festhalten und Wasser trinken und wird dann empfangen von einer weiteren Unbekannten. Und ich habe mal geguckt, ich glaube so ab in Minute 17 dieser Folge habe ich dann irgendwann herausgefunden, was die beiden, also was für ein Verhältnis die zueinander haben und so weiter. Vielleicht wäre die Lösung gewesen, dass sie einfach sagen, hallo Schwesterchen oder so, aber es ist, ich habe sie jetzt erstmal einfach Nummer 1 und Nummer 2 genannt, weil ich einfach keine Anhaltspunkte hatte, was es für Leute sind. Nummer 1 ist also die ankommt, sie kommt, sie gesagt und sagt, Konstantin, sie sagt ins Bild, Konstantin, ich bin ja aus New York gekommen und über Rio und jetzt in Eisenach. Und Nummer 2 sagt, ah, meine kleine Saftschubse, also sie ist offenbar Stewardess, wie man das früher genannt hat. Und Nummer 1 hat dicke Füße. Und Nummer 2 kennt einen Physiotherapeuten.
Aber auch hier natürlich wieder, es scheint so, Eisenach ist komplett abgekoppelt vom deutschen Rest. Also es scheint einen Flughafen zu geben, irgendwie aus der Nähe von Eisenach, der nach Neuseeland und nach Marokko und sonst wo hinführt. Aber auch hier scheint...
dieser Bahnhof ist der Schmelztiegel der Welt.
Ja, ich glaube auch.
Später in der Praxis geht Nummer 2 dann... Genau, das ist komisch. Sie setzt... Also,
Nur ganz kurz eine Sache. Es könnte ja natürlich so eine kleine Anleihe sein. Es gibt ja von der Band Sportfreunde Stiller, gab es ja 2013 oder 2012 oder so, das Album New York, Rio, Rosenheim. Mm. Vielleicht ist das, hat es ein ganz bisschen damit zu tun,
New York, Rio, Eisenach.
Ja, dass jemand das gehört hat und dachte, okay, dann nehme ich diese Folge.
Ja. Es ist halt so, Nummer 1 sagt, sie hat dicke Füße, Nummer 2 kennt einen Physiotherapeuten. Dann gehen sie zusammen in die Praxis. Und auf einmal wird aber Nummer 2 aufgerufen und geht zum Arzt. Was ist hier los?
Ja,
ist das der geniale Plan von Nummer 2, einfach zu sagen, ich nehme sie einfach mit zum Arzt, weil ich habe eh noch was vor, aber ich hole sie ab, tue so, als wenn ich Zeit habe.
Ja.
Oder ich muss aber zum Arzt und dann sage ich, ach, du hast ganz schön dicke Füße, komm, geh mal mit zum Arzt.
Ja.
Naja.
Also... Ja, es ist strange, das war.
Ja. Peavy delegiert dann ganz viele Aufgaben an Paul, damit Anke nicht aufstehen muss und fährt dann mit dem Fahrrad los. Also er muss ja jetzt auch Nummer 1 durchchecken. Und Lisa untersucht dann Nummer 2 mit dem Ultraschall. Es stellt sich heraus, dass Nummer 2 also schwanger ist. Es sieht alles sehr gut aus. Und Nummer 1 wird von Peavy untersucht. Es tut immer weh, also sowohl bei der Bewegung als auch im Ruhezustand. Und Peavy möchte, dass sich Christian das nochmal ansieht. Da hat Nummer 1 ganz entschieden was dagegen, weil sie hat eine Arztphobie. Sie will lieber irgendwelche Schmerzmittel nehmen. Aber Peavy meint, es geht ganz schnell. Anke kriegt das Essen ans Bett gebracht von Clara und Paul. Und ja, hier musste man wahrscheinlich das Schwangerschaftsklischee einfach einmal einbauen. Sie hat Lust auf Toast mit Banane, Erdnussbutter, saurer Gurke und Ketchup. Und die beiden ziehen los, um ihr das zu machen.
Sind aber auch sehr verwundert. Also, ich weiß gar nicht, ist das so ein Klischee, das irgendwie stimmt, dass da die Geschmacksnerven völlig verrückt spielen oder so? Ich weiß es ja nicht, aber...
Ich kenne es auch nur als Klischee, also ja. Wenn es als... also ich könnte jetzt nur sagen, ja, das habe ich schon oft gehört, aber eben immer als Klischee. So.
Ja. Wärst du eigentlich gerne in Ankes Rolle? Also es gibt ja Leute, also ich gebe offen zu, ich gehöre dazu, die es mögen, wenn sie im Krankheitszustand so bedient werden sozusagen. Es gibt ja auch Leute, die das hassen, die sozusagen das Autonomiegefühl brauchen.
Das würde mich nicht so stören, aber tatsächlich im Bett liegen würde mich stören. Also, okay. Ja, weil ich relativ schnell Rücken kriege und dann irgendwie zumindest sitzen muss.
Okay.
Also, im Bett liegen würde ich jetzt nicht so gerne den ganzen Tag.
Ja, okay.
Nummer 1 und Nummer 2 treffen wieder aufeinander und Nummer 2 wird hier jetzt zum ersten Mal benannt. Sie heißt Frau Mai. Wir können also Nummer 2 ersetzen durch Frau Mai. Und Nummer 1 freut sich nicht so richtig, dass Nummer 2 schwanger ist und sagt, dass ihr Blut abgenommen wurde und irgendwas von wegen, hier bei diesen Provinzärzten geht doch eher immer nur ums Geld. Also nur deshalb hat er mir Blut abgenommen, damit er Geld daran verdient. Provinzärzte.
Ja, Provinzarzt kommt von ihr relativ oft, ne?
Ja.
Man erkennt die kritische Meinung.
Dann in der Praxisküche ist Nora sehr schweigsam und es soll wahrscheinlich nicht böse gemeint sein, aber es klang relativ schwierig, weil offenbar sind, glaube ich, Christian, Edeltraut und ich glaube Lisa in Hörweite von Nora. Und Edeltraut sagt so zu den anderen, wieso, die ist doch schon seit Tagen so komisch.
Sehr nett.
Ja, und dann kommt Timo herein oder auch Hatzfeld mit Blumen und gibt diesen Blumenstrauß mit Sonnenblumen an Nora und nennt Nora das schönste Lächeln der Welt. Und Christian und Lisa schauen sich ganz überrascht an und Timo erklärt, sie hat Probleme mit ihrem Mann. Also Nora hat Probleme mit ihrem Mann, als Nora schon raus ist. Und Lisa meint, ah, da hattest du natürlich sofort Mitleid. Und damit sich keiner benachteiligt fühlt, hat Timo auch für die restlichen Leute jeweils eine Blume. Und Lisa kriegt eine rosa-weiße Rose.
Ich frage mich ja, wie Hatzfeld das rausgefunden hat. Weil ich glaube nicht, dass er der Erste wäre, dem sie es, oder der Einzige, dem sie es erzählt.
Es ist ja auch lustig, dass es am Ende gar nicht stimmt.
Und auch das, genau. Also irgendwie ist da einiges bei ihm... im Argen und irgendwie, wie er an diese Information kommt.
Naja, es scheint so zu sein, dass er sieht, sie ist niedergeschlagen, da muss sich wohl ihr Mann von ihr getrennt haben.
Stimmt. Stimmt, sofort die Alge ohne Nacht. Ja, das passt, ja. Das stimmt. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob er vielleicht irgendwie auch mit dem Kegelclub zu tun hat oder sowas. Aber es würde nicht passen, weil dann wüsste er, dass der Mann auf Fahrt war. Funktioniert nicht.
Nummer 1, schaut alte Bilder an. Hier steht, 10 Minuten der Folge sind rum. Wir haben keine Ahnung, wer sie ist. Es weckt in ihr Erinnerungen von früher, diese Bilder. Offenbar irgendwie vom Tod der Mutter. Und wir hören einen Arzt in der Vergangenheit sagen, dass man ihr nicht mehr helfen kann. Ja, da, ja. Also, ich sage mal so, diese Folge ist nicht sehr subtil. Es ist halt so, dass sie, glaube ich, zu dem Arzt in der Vergangenheit sagt, sie sind doch Arzt, sie müssen doch was tun. Mhm. Und der so sagt, nein, ich kann nichts mehr tun. Und draußen ist dann noch so ein kleines Mädchen an der Tür, was irgendwie, lasst mich rein, ich will zur Mama. Und so. Und daraus sollen wir jetzt herleiten, das sind also Schwestern und die Mutter ist tot. Mhm. Das war so platt, dass ich es gar nicht verstanden habe. Also, naja. Nora meint zu Christian, es gibt einen kleinen Notfall noch in der Praxis, denn dort ist Frau Petzold und ihr Sohn Linus und der ist vom Klettergerüst gefallen. Er hat sich den Arm aufgeschlagen und Christian will zur Sicherheit einmal röntgen. Und Nora spricht Christian dann noch kurz unter vier Augen an, dass noch was ist, nämlich die radiologischen Untersuchungen von Timotheus von Hatzfeld sind alle noch von den Krankenkassen unbezahlt. Und Christian weist Nora an, das bei der Krankenversicherung nochmal alles nachzufragen.
Ich finde das ja einen irre späten Zeitpunkt, ne? Also wenn man mal überlegt, über Monate, dass er schon länger in der Praxis ja ist an sich, also sind ja auf jeden Fall ist ja der Zeitspann zwischen Folge, ich sag mal, ich glaube 68, 69, ich weiß nicht, wann er dazu kam, bis 78 vergangen und seitdem nochmal plus 8 Monate drauf. Das heißt, wir könnten ungefähr rechnen, ja. Mhm. Und ich hätte jetzt mal gedacht, dass mindestens die Quartalsabrechnung da schon irgendwie Unstimmigkeiten so aufweist oder sowas, ohne dass ich mich jetzt mit dem Arztding aufkomme. Aber es hat sehr lange gedauert, bis sie dem auf die Stiche gekommen sind.
Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn Krankenkassen was bezahlen müssen, aber wenn man Krankenkassen was bezahlen muss, also das heißt zum Beispiel, wenn du eine Firma hast und du musst die Beiträge für deine Mitarbeitenden abführen, dann geht es da wirklich um ein, zwei Tage, bevor die Krankenkasse sich meldet und sagt, sie schulden uns aber noch was. Also du wirst es wirklich pünktlich bezahlen. Okay. Es wundert mich auch, dass die Krankenkasse dann so ein Jahr lang nichts bezahlt und die einfach so, na ja, wird schon kommen. Also da würde man wahrscheinlich schon bei Krankenkassen sich wundern.
Ja, sie nehmen es sehr locker. Ja. Das stimmt.
Frau May spricht Nummer 1 an, ob sie fertig ist. Die sitzt noch vor dem Spiegel und ist ein bisschen in Tränen. Und Frau May kommentiert dann das dicke Make-up, das sie trägt. Und Nummer 1 hat dafür eine Ausrede. Dann hat sie aber Bauchschmerzen und meint, unser Ausflug muss wohl ausfallen. Und Frau May bringt sich stattdessen wieder zu Dr. Kleist. Hier steht in Kursiv, wer sind diese Menschen? Es ist doch völlig unbekannt, wer das ist. Es kommt einfach irgendwer auf dem Bahnhof an, geht zur Praxis, da ist noch irgendwer dabei. Die ist schwanger, die andere hat irgendwas, sie schminkt sich, sie hat Flashbacks. Aber wer sind diese Leute?
Aber sozusagen, dir fehlt jetzt der Name in erster Linie? Nein, mir fehlt einfach. Also, weil, was unterscheidet sie dadurch von den anderen, die ja auch immer relativ random reingekommen sind in diese ganze...
Ich glaube, es unterscheidet, dass es jetzt einfach irgendwie, vielleicht sind es hier diese 15 Minuten oder so, dass es im Grunde ein Drittel der Folge um ist und wir sehr viele Szenen sehen, in denen wir irgendwelche Gefühle fühlen sollen für random Nebenfiguren, wo wir nicht mal wissen, wer das ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Namen, sondern auch, warum sollte ich mich jetzt für die interessieren? Profillose Nebenfiguren.
Aber ich meine, wenn jetzt irgendwer auf dem Bauernhof ist und dann stürzt das Kind und dann heißt es, ja, wann hattest du deine letzte Impfung? Ach, wir gehen mal zu Dr. Kleist. So, dann kennen wir die ja auch nicht so besonders, oder?
Aber das ist ja dann ich weiß nicht, war das eine intensive Szene? War das ein intensiver Gastauftritt? Ich weiß jetzt gar nicht, worauf du anspielst, aber...
Es ist nur so eine Szene, was war das Thema, wann hattest du deine letzte...
Ja, das war irgendwas mit einem Kind,
irgendwie, ich habe jetzt gerade nicht mehr das, was wir letzte Woche hatten im Kopf, aber irgendwie so generell haben wir ja sozusagen oft, dass das Leute irgendwie einfach so von der Ferne reingespült werden, aber du du willst ja, glaube ich, darauf hinaus, dass die Intensität, die Dauer, mit der sie in der Folge auftauchen, nicht im Verhältnis steht zu dem, was wir wissen.
Also ich denke, wenn wir früher Gastfiguren hatten, war es schon manchmal so, dass es dann zum Beispiel hieß, die sind reingekommen in die Praxis und dann ist ja auch nicht besonders clever, aber dann sagt wenigstens Nora oder Christian sagen dann sowas wie, ach, sie mal wieder hier zu sehen, wie geht's denn ihrem Mann, dem Lehrer oder so. Also, dass man wenigstens so das Gefühl hat, die gehören irgendwie in die Stadt.
Ja.
Aber die sind anscheinend allen völlig unbekannt, inklusive dem Publikum. Und es wird halt mit so ganz plumpen Tricks versucht, irgendwie ein Profil zu erzeugen, mit so Flashback-Szenen und so, das einfach nicht effektiv ist.
Ja, okay.
Und wie gesagt, da die Story ja relativ dramatisch ist mit denen, funktioniert es für mich nicht, weil die eben uns unbekannt sind.
Ja, okay. Ich glaube, ich habe mich echt davon, dass ich das so erschreckend fand, davon, dass auch dieses, wie sie im Spiegel da dieses fette Make-up aufmacht und dieses Erkennen, okay, irgendwas passiert mit meinem Gesicht, was ich nicht mehr unter Kontrolle habe und das ist Zeichen einer Krankheit, die ich irgendwie noch, deswegen, mich hat, glaube ich, die Krankheit halt mehr gecatcht als die Person, die dahinter steht. Deswegen ist mir nichts aufgefallen. Aber
ja,
du hast recht.
Lisa kommt zu Anke, es geht ihr ganz gut. Lisa meint, sie hat es hier besser als in jeder Privatklinik, aber Anke meint, sie wird überwacht. Und Lisa erwidert, nee, du wirst hier bekocht, versorgt, also besser geht's doch gar nicht. Und Lisa untersucht sie, der Blutdruck ist ein bisschen niedrig, aber noch im Rahmen. Und Anke meint, naja, ich liege ja auch den ganzen Tag nur im Bett, klar ist mein Blutdruck niedrig und hier ist langweilig. Lisa meint aber, jede Bewegung erhöht das Risiko, daher muss sie liegen, ärztliche Anweisung. Wenn sie sich hier nicht dran hält, dann muss sie zurück in die Klinik. Strenge Worte von Lisa. Christian untersucht Nummer 1 mit dem Stethoskop und sie hat eine Rippenfellentzündung und er nennt sich hier, glaube ich, Frau Deacon. Hier steht Deepen, aber später Deacon. Also wir haben eine Identität für Nummer 2, eine Frau Deacon. Verschreibt ihr ein Antibiotikum und absolute Ruhe. Sie soll jede Anstrengung vermeiden und sieht dann aber auch den Ausschlag im Gesicht. Und Frau Deacon meint, das ist nur Sonnenbrand aus Rio, denn sie ist Stewardess. Christian fragt nach Erbkrankheiten und will Blut abnehmen. Anhand der Entzündungswerte kann er sehen, ob es sich um eine Krankheit oder um einen Entzündungsherd im Körper handelt. Und er betont auch nochmal, er ist da, um ihr zu helfen. Er braucht dabei ihre Unterstützung. Am meisten würde sie helfen, indem sie erst einmal akzeptiert, dass sie krank ist. Und sie sagt, Wiedersehen, Herr Doktor. Und Christian lächelt so ein bisschen vor sich hin, ob dieser ganzen renitenten Patienten, die er in seiner Karriere schon erlebt hat. Und ruft dann Michael an, schickt also demnächst eine Blutprobe zu ihm. Susanne Deacon ist die Patientin und er will einen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, einen Anna-Test, so klang das.
Ja, klingt so, ja.
Und Christian tippt auf Lupus erythematodes und sie brauchen den Test als Beweis. Hier fand ich vor allem ganz lustig, dass, ich glaube, er fragt sie nach Erbkrankheiten. Sie sagt, nein, nein, keine Erbkrankheiten, obwohl wir ja schon gesehen haben, dass so. Also sie lügt und dann sagt er so, na, ich würde trotzdem gerne noch einen Bluttest machen. Und sie so, ja, wieso denn? Ach, wegen was anderem. So.
Ja. Ja, da kommt sie dann, ist sie auch vielleicht ein bisschen schwer von Begriff, ne? dass es dafür keine Erklärung braucht. Ja, ich meine, wir haben es jetzt hier generell wieder, den ganz alten Fall, ältester Patiententypus Doktor. Ich glaube, mittlerweile hat er seinen Eisenach auf Linie gebracht. Wer in Eisenach zu ihm geht, darf mittlerweile nicht mehr so sehr die Krankheit die ganze Zeit vernachlässigen, aber die von außen, die haben noch nicht das Gefühl, dass sie haben müssen. Übrigens noch ganz gut, du hast schon echt, aber wo du recht hast, ist diese ganz komische Doppelkonstellation, was hier auch so ist, dass man gar nicht so richtig weiß, eigentlich auf wem liegt jetzt hier der Fokus, auf der Schwester oder jetzt doch auf der Stewardess oder auf der Eisenacherin sozusagen. Mhm. Irgendwie werden die auf eine komische Art sozusagen so doppelt immer in der Praxis.
Vielleicht ist das auch der Grund, weil sie eben gleich zwei Figuren sind, dass zwei Figuren nebenbei schnell eingeführt werden.
Ist fast die Frage, warum man nicht eigentlich eine draus gemacht hat, oder? Kommen wir gleich wahrscheinlich zu, weil eigentlich könnte man die andere gut reinbinden. Ich sag mal gleich, an welcher Stelle das passieren könnte. Weil gleich gehen die auch noch essen, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist sogar schon die nächste Szene. Frau Mai, ihr Mann und Susanne Deacon essen. Susanne lügt, dass Herr Kleist gesagt hat, alles ist in Ordnung. Und Frau Mai erklärt, dass, also erklärt es ihrem Mann, dass Susanne damals 17 war und sie war, glaube ich, 9. Und sie haben damals den Arzt verklagt, als ihre Mutter gestorben ist. Ich glaube, erst hier ist mir so richtig aufgefallen, dass das Schwestern sein sollen. Mhm. Weil vorher war zwar mal die Rede, du wirst Patentante und so, aber es war irgendwie nie so ganz klar, dass die irgendwie verwandt sind. Wir haben ja auch in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen diese Sache mit der Leihmutterschaft gesehen, wo die gar nichts miteinander zu tun hatten, verwandtschaftlich, sondern waren einfach nur Freundinnen.
Ja. Sie haben aber damals den Arzt nicht verklagt, sondern ich glaube, der Mann, der stellt sich da hätte ich ja den Arzt verklagt.
Okay.
Und dann sagt sie ja, sie war damals 17, ich 9, wir hatten anderes zu tun, wir sind dann direkt ins Heim gekommen oder sowas. Das fand ich deswegen so bemerkenswert, weil ich das einen ganz, ich habe, der war bei mir sogar damals verdächtig, dieser Satz. Also der Mann wird ja schon länger von dem Tod der Mutter wissen. Hm. Aber das sozusagen, also du hast ja vorhin gefragt, wer sind diese Menschen? Ich würde mal fragen, was machen diese Menschen eigentlich miteinander? Weil es kommt in diesem Gespräch, also irgendwie erzählt sie, also auch hier haben wir wieder einen klassischen Fall, nur da, um die Story zu erzählen. Mm. So, obwohl sie eigentlich alle Beteiligten wissen müssen, die Schwestern sowieso. Und wenn sie mit ihrem Mann noch nicht über den Tod der Mutter wirklich geredet hat, so, dann wird es ist ja irgendwie traurig.
Ja.
Wenn sie es allerdings nicht getan hat, finde ich die Reaktion mega weird, als erst zu sagen, den hätte ich ja verklagt. Also wo man dann so sagt, keine Ahnung, wie hat euch das geprägt oder seid, wie merkt ihr, dass ihr noch heute oft dran denkt oder irgendwie sowas. So, er wirkte für mich wie so ein Klischee-Anwalt, der als erstes so in dieser juristischen Spur denkt. Und dann erfährt er die eine Schwester überhaupt erst die wahre Todesursache. So, da haben die jahrelang nicht miteinander gesprochen. Also, weil sie sagt ja irgendwie, ja, die ist damals an dem und dem gestorben. Nein, sie ist an Lupus gestorben. So, das ist ganz
komisch. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht so intensiv aufgeschrieben, aber Susanne sagt, also erstmal ist es so, dass Susanne seitdem eine Arztphobie hat, weil der Arzt sie damals nicht heilen konnte oder so. Mhm. Und die Mutter, wird ihr dann erzählt, ist an Lupus erythematodes gestorben. Und der Arzt hat sie damals gewarnt, dass Lupus sich nach 2 Generationen wieder genetisch manifestieren kann. Und Vermutung ist da, dass das Kind von Frau May ebenfalls erkrankt sein könnte. Und Lupus ist nicht heilbar. Ja, und da ist, das habe ich jetzt gar nicht hier so richtig aufgeschrieben, sowas davon, dass die Jüngere, also Frau May, irgendwas sagt von, ich, irgendwie die Flecken in ihrem Gesicht, ich dachte immer, das wäre irgendwas, ne, sowas.
Mm, genau, ist, ja, genau.
Ja.
Und hier ist aber die seltsame Sache, es fällt, ist jetzt auch gar nicht beim Besprechen so leicht, weil die, weil der Name fehlt und weil das irgendwie so 2 seltsam ineinander implementierte Charaktere sind, ist doch die Frage, warum ist nicht eigentlich die schwangere Person mit dieser, sozusagen nicht mit der Krankheit belastet, aber verschweigt, dass es da eventuell was gibt. Das hätte für mich mehr Logik, weil man dann auf die eine Patientin und ihre Lebensgeschichte konzentriert ist und nicht auf 2, von der es ja auch so ein bisschen weird ist, dass es plötzlich heißt, in der 2. Generation kann es sich durchsetzen. Und dann stellt sich ja die Frage, warum hat sie es?
Ja.
Also auch das passt irgendwie nicht.
Ja.
Ja.
Ja, komisch. Lisa will die Rose von Timo wegwerfen. Michael kommt dazu und meint, es ist doch schade um die Rose und fragt dann, von wem sie ist. Und Lisa erzählt, Timo hat allen Blumen geschenkt. Und Michael kommentiert, aha, und dir eine Rose? Ja, aber die ist nur rein freundschaftlich. Warum bringst du sie dann erst nach Hause und willst sie dann in den Müll werfen? Ja, das war idiotisch. Aber sie bedeutet mir nichts. Er soll nicht wieder eifersüchtig sein. Und Michael sagt, merkst du eigentlich noch was? Und stürmt raus.
Jetzt bekommen wir einen logischen Zusammenhang dazu, weil wir hatten doch letzte Woche uns gewundert bei der Vorschau mit diesem, Michael spioniert nochmal, fällt nach und man dachte, okay, es war doch alles in Ordnung, die Welt war wieder perfekt. Was gab es jetzt für einen Grund, hinter ihrem Rücken dann noch plötzlich Nachrecherchen anzustellen? Und den hier hatte aber auch wirklich einen Grund, weil irgendwie ist das Ganze ja auch merkwürdig, wie sie damit umgeht.
Es ist schon komisch, dass, sie will die Rose wegwerfen.
Mm.
Und Michael kommt und sagt, wirf doch die Rose nicht weg. Und als er dann erfährt, von wem sie ist, dann, aber sie bedeutet ja was, diese Rose, oder? Dabei wollte sie gerade wegwerfen.
Aber er hat schon recht. Ich finde das total berechtigt, dass, dass es komisch ist. Also wenn ich irgendwo was geschenkt bekomme, was mir nicht viel bedeutet, werfe ich es wirklich sofort weg. Also okay. das, wenn du mir jetzt irgendwie was gibst und ich denke, hier die Fisherman's Friends und ich denke, finde ich eh eklig,
dann dürfst du die doch aber nicht hier bei mir in den Mülleimer.
Nee, das nicht, aber auf dem Heimweg, oder?
Ach so, auf dem Heimweg.
Also ich meine, das ist ja bei der Praxis irgendwie vor. Ja, aber du kannst recht haben, dass man eventuell, dann steigt man direkt ins Auto. Ja, kann stimmen. Dann hat sie aber die falsche Ausrede benutzt.
Ja.
Dann hätte sie einfach nur sagen müssen, ich
sie bedeutet davor, mir nichts. Ja,
ich konnte sie davor nicht wegwerfen.
Ja,
so. Schlimm ist natürlich dann ihr Satz, sei doch nicht wieder eifersüchtig. Ach du, immer mit deinen, was du dir immer vorstellst.
Ich habe halt meine Rose dabei oder schlaf mit dem anderen.
Genau.
Ich hab's dabei.
Naja. Kann man doch nichts machen.
Am anderen Tag kriegt Lisa dann eine Tasse Kaffee von Christian an den Arbeitsplatz gebracht und der fragt, was los ist und sie erzählt diese Geschichte von der Rose. Aber viel tiefer geht das Gespräch jetzt ja auch nicht, denn sie hat Ankesabstrich, keine Bakterien haben sich gebildet. Das ist gut. Michael ist in der Klinik und googelt Timotheus von Hatzfeld und findet eine Abhandlung über extrem Frühgeborene. Und dann eine Szene bei Nora, die kriegt eine SMS von einem Kontakt, der heißt Mäuschen bei ihr. Und die SMS ist, Hallo Mama, ich rufe dich morgen früh an, Ja, ich rufe dich morgen früh an. Das Lustige ist, es gibt keine vergangenen Nachrichten von Mäuschen. Also das ist einfach eine SMS, die ist so, wenn du das allererste Mal der SMS an jemanden schickst und das allererste Chatfenster da ist. Und das hat mich halt voll erinnert an diese Betrugssachen.
Ja, ja. Denke,
hallo Papa, hier ist meine neue Nummer. So.
Ja, das ist mir nicht so aufgefallen, aber ja, stimmt. Mittlerweile ist es, glaube ich, ich habe auch so das Gefühl, in der letzten Zeit ist es sehr extrem geworden. Es war früher nicht ganz so heftig, aber ja, wäre der klassische Muttertrick. Auch erstmal, dass man nicht sagt, hallo Nora, sondern hallo Mama sozusagen. Mhm. Klar sagt man das in dem Alter noch, aber hallo Mama ist erstmal wirklich schön unfreundlich. Ja.
Sie geht an ihren Arbeitsplatz und öffnet nochmal, warum auch immer die da liegt, die Bewerbungsmappe von Timotheus von Hatzfeld. Sie hat nicht aufgeräumt und findet da drin einen kleinen Klebi, der eben da reingeklebt wurde, wo irgendwie steht Bescheinigung von Kinderradiologie oder sowas. Und der Klebi, da steht drauf, Bescheinigung wird nachgereicht, und sagt laut vor sich hin, ja, das wurde aber auch Zeit. Und was der hereinkommende Professor Doktor von und zu Hatzfeld hört und sagt, die Bescheinigung, die liegt bestimmt immer noch bei der Ärztekammer, er kümmert sich drum. Und Nora fragt eine sehr interessante Frage, warum arbeiten Sie eigentlich immer so lange, haben Sie zu Hause feuchte Wände? und Hatzfeld dreht die Frage um und fragt, warum sie noch da ist. Und Nora fängt an, ein bisschen zu schluchzen und sagt, na, zu Hause wartet doch sowieso keiner auf mich. Hier habe ich schon gedacht, man hat einfach wieder vergessen, dass sie mal verheiratet war. Aber nein, das ist, hat tatsächlich eine Story. Und Hatzfeld lädt sie ein zum Essen nach der Arbeit.
Tja, da weiß man doch, was man einfach machen muss bei ihm. Also hätte ich an dem Zeitpunkt, wir sehen ja gleich noch, wie es sich entwickelt, aber hätte ich jetzt echt nicht erwartet.
Dass er sie zum Essen einlädt?
Ja. Also ich hätte eher gedacht, dass von ihm ein herzloser Kommentar kommt mit heulen Sie sich zu Hause aus, aber auch der Praxis, in der Praxis ist
ja, wenn man mal überlegt, wie das begonnen hat mit den beiden, so von diesem bitte heute ab sofort jeden Morgen unaufgefordert eine Tasse Kaffee oder genau, so.
Gegen die Blumen bin ich allergisch.
Ja, stimmt, das war anscheinend auch völlig gelogen, oder? Mit der allergischen Blumen, weil er jetzt selber Blumen mitbringt.
Ja, es stellte sich ja schon mal raus, glaube ich, dass gelogen war, weil er hat ja, glaube ich, schon mal Lisa oder sowas einen mitgebracht oder sowas. Also es ist wirklich kompletter Schwachsinn. Vielleicht meinte er ja auch mit allergisch. Emotional allergisch. Aber dann wäre es wiederum komisch, wenn er das dann trotzdem zu seinem Geschenk macht.
Ja. Peavy sieht Anke Wäsche zusammenlegen und schimpft dann ganz doll mit ihr. Sie muss die ganze Zeit an die Decke starren und sie können gerne tauschen. Und Peavy kommentiert, willst du das Baby überhaupt? Er hört immer nur von ihr, dass wenn das Baby da ist, dass sie dann shoppen gehen will und reisen. Doch wer kümmert sich dann um das Kind? Und dann kriegen sie sich aber schnell wieder ein, entschuldigen sich wieder beieinander und Peavy wird ein toller Vater, sagt Anke, und sie hat einfach Angst, als Mutter zu versagen.
Die Szene hat mir gefallen. Also gerade Peavys Frage mit diesem, willst du überhaupt das Kind? Und anscheinend scheint sie ja wirklich sozusagen andere Pläne so zu haben, weil wir eigentlich auch nie groß erfahren haben, ob sie ein Kind wollten, oder? Also wir wissen auch nicht, ob das irgendwie, es war ja, wenn sie dann nach Singapur ja reist, war das ja wahrscheinlich auch nicht jetzt in der Planung, dass das dann irgendwie diese Schwangerschaftsgeschichte ist.
Sie wollte ja auch noch nicht heiraten damals, als sie noch da war. Ja.
Genau, also
sie war immer so eine herausgehende Persönlichkeit, die immer, glaube ich, schon in den Folgen, als sie das erste Mal auftauchte, kam sie gerade aus Nepal oder Madagaskar oder sowas, war dann demnächst hier und dann bald dort und so.
Stimmt, und wollte ja auch sozusagen bei dieser Frage, was du machst, und dann sagt sie, ja, dann kann ich endlich mein eigenes Geld verdienen und sowas. Ja. Also schien ihr eher zu gehen, also sie wirkt mir eher karrieremäßig unterwegs und wo erstmal das Einkommen und alles so stehen soll und gar nicht. Also mit dem Kind, wir kennen Anke als Charakter zu wenig, aber von meinem bisherigen Eindruck, finde ich, passt das sehr gut in diese Dramaturgie der Person.
Fandest du es komisch, dass er so sagt, ja, du willst, hast alle möglichen Pläne für nach der Geburt, aber wer kümmert sich dann um das Kind? Weil dafür ist er ja auch noch da. Also
ja, stimmt. So ein bisschen wie Christian vor 2, 3 Folgen. Ja, ihr werdet ab jetzt im Haushalt helfen müssen, denn Anna ist nicht mehr, wir haben uns getrennt.
Genau.
Stimmt, die Frage, man kann sie komisch interpretieren, aber er hat es, glaube ich, da würde ich ihm zugutehalten, dass man es emotional auch anders interpretieren kann, dass man sagen kann, okay, wer hilft mir denn eigentlich dabei bei der Erziehung sozusagen? Also wer sind wir dann wirklich zu zweit?
Die Frage wäre eigentlich gewesen, soll ich das dann alleine machen?
Genau, so wäre es.
Anstatt wer? Weil ich bin's ja nicht.
Ich habe ja nur freitags meinen freien Tag in der Praxis und mittwochs neuerdings.
Kurze Szene, wie Christian, Paul und Clara aus so Asia-Boxen chinesisch essen und dann kommentieren, dass sie, also weil es Ente ist, dass sie irgendwie, erinnert ihr euch noch an diese tolle Ente, die Anna gekocht hat? Und ihnen fehlt Anna, sie war eine tolle Köchin. Abends kommt Lisa zu Michael, meint, sie hat die Rose weggeworfen. Michael fragt, welche Rose? Und er liest die medizinische Abhandlung von Hatzfeld. Warum, fragt Lisa. Und Michael sagt, na, weil sie richtig gut ist. Und Lisa meint, ach komm, du bist doch viel besser.
Aber die Frage beantwortet er damit nicht, ne? Weil er es ja einfach noch nicht weiß. Also ich lese ja auch nicht, fange ja auch nicht an, ein Buch zu lesen, weil es richtig gut ist, sondern weil mich das Thema interessiert oder halt die Person.
Ja, genau, das ist eigentlich die Frage, wie ist er darauf gekommen?
Genau.
Also und dann müsste er zugeben, dass er ihn gegoogelt hat.
Genau, also da wäre ich ja an dieser Stelle noch ein bisschen, würde ich mir noch mehr Fragen stellen. Aber gut, sie bezirzt ihn und passt ja dann auch.
Ich wollte die Abhandlung gerade wegwerfen. Wieso hast du sie denn damit nach Hause genommen?
Ach, sie bedeutet mir nichts.
Hatzfeld und Nora sind dann beim Abendessen und Nora fragt, warum sie? Stehen sie jetzt etwa auf U40 Frauen? Und Hatzfeld meinte, er wollte sie einfach nur aufmuntern, weil ihr Mann sie doch verlassen hat und ihre Tochter zu ihm gezogen ist. Und Nora muss ein bisschen lachen und stellt richtig, dass ihr Mann tatsächlich auf Kegeltour ist und ihre Tochter auf Klassenfahrt. Genau, Hatzfeld sagt, sie wirkten allein und Nora meint, ja, sie ist auch allein. Das Kind ist das erste Mal richtig weg und jetzt hat sie zwei Sachen vernuschelt. Und es klang so, wie als hätte sie gesagt, die hat keine Spur von Heimweh, also die Tochter. Und sie, also Nora, vergeht vor Sorge. Sie gruselt sich vor dem Tag, an dem er auszieht. Jetzt weiß ich nicht, was sie meint. Also es klang so wie vorne wie die.
Ja.
Sie sagt, glaube ich, auch Tochter auf Klassenfahrt. Und gruselt sich vor dem Tag, an dem er auszieht.
Boah, dann, wenn wir die paar Sekunden haben, dann... Ja.
Ich kann es auch hier.
Ganz kurz, ja.
Oder bist du schneller?
Krieg ich schnell hin, ja.
Wissen Sie, wie das ist, wenn ihr Kind zum ersten Mal weg ist? Und die hat nicht die geringste Spur von Heimweh. Und ich sitze zu Hause allein und vergehe vor Sorge. Boah, ich grusel mich vor dem Tag, an dem er auszieht.
Ah, nee, jetzt klingt wie sie.
Ja. Das ist aber beruhigend, weil das wäre sonst ja auch sehr seltsam, wenn, also das wäre ja nicht nur ein dramaturgischer Fehler, sondern irgendwie auch von den Schauspielern irgendwie schwach, wenn sie das nicht beachtet hätten, dass man aus einem Sie und einem Er.
Manchmal ist es aber wirklich faszinierend, wie unterschiedlich die Sachen klingen, wenn man sie auf verschiedenen Quellen hört. Also auf meinem großen Fernseher klang es wirklich mehrfach zurückgespult wie Er. Und manchmal hatte ich das auch hinterher schon, dass ich dann sagte, ja, jetzt kommt der geile Clip von dieser Folge, kommt jetzt an diese Stelle reingeschnitten und ich schneide ihn rein und es klingt halt genau das Gegenteil von dem, was ich beweisen will mit dem Clip. Ja. Also es ist schon interessant.
Manchmal tricky.
Ja, der Schall hat seine eigenen Gesetze.
Ja, das stimmt. Hast du, also jetzt, wo sich das auflöst, wie findest du Noras Verhalten in der Praxis? Also wenn es anscheinend schon so ein Thema ist, dass sie so still und so für sich ist.
Also ich glaube, sie hat das Recht, emotional zu sein. Aber es ist komisch, dass offenbar sie niemandem davon erzählt, warum sie so emotional ist. Weil die Gründe sind ja nicht besonders schlimm oder so. Und dann ist es irgendwie fast so ein bisschen wie so ein, nicht Fishing for Compliments, aber so ein Fishing for Attention, so von wegen. Nora, was ist denn los?
Ja, dachte ich auch, weil das, und dann ist es halt wirklich komisch, dass sie sich ihm anvertraut und dann mit ihm essen geht. Also sie ist ja auch einmal in der Praxis, wo, also einmal genau am Anfang, wo es dann heißt, was ist denn los, und sie auch so mit dem Kopf schüttelt und so klar zeigt, wie so ein Kind, so, nee, ich will nicht mit mir jetzt. So, und das ist schon, das finde ich nämlich auch. Ich kann das mit dem Kind total nachvollziehen, dass man da irgendwie große Sorge hat, wenn das auf Klassenfahrt irgendwie, dass das nicht so ganz leicht ist. Ein bisschen gewundert hat mich das mit diesem Mann auf Kegeltour irgendwie. Aber nur deswegen, glaube ich, weil ich einfach das überhaupt nicht kenne, dass man auf Kegeltour zusammen, also ja, heißt es dann wirklich, da wird gekegelt? Oder ist das eine Umschreibung für Männerwoche oder irgendwie sowas?
Vielleicht ist es auch eine Sauftour und sie kegeln nebenbei ein bisschen, aber...
Ja, wahrscheinlich eher das.
Nee, also keine Ahnung, vielleicht spielt er im Verein Kegel oder so.
Ja. Kann sein, aber Kegeltour, also stelle ich mir krass, also dass man so im Kegelverein, das kann ich mir voll vorstellen, dass man mal so sagt, einmal die Woche, aber dass man sozusagen so eine Woche.
Ja, weiß ich auch nicht.
Wenn ich jetzt Lustig. Aber ich glaube, also ich meine, mit der Sorge, jetzt kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, es wäre herrlich für mich, diese Vorstellung, dass man mal eine Woche für sich ist.
Aber lass uns doch mal überlegen, Tochter auf Klassenfahrt, wir haben ja noch gesehen, wie sie schwanger war. Und wenn die Tochter das erste Mal auf Klassenfahrt ist, dann kann die ja auch noch nicht alt sein, denke ich. Vielleicht 7 oder so.
Ja.
Oder vielleicht noch ein bisschen älter, aber ja, da wundert es mich auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie kurz vorm Ausziehen ist.
Nee, also den Gedanken hat sie auf jeden Fall sehr, sehr früh,
ja.
dass es war. Aber ich konnte irgendwie dieses, dass man irgendwie sich Sorgen macht ums eigene Kind, wenn das erste Mal weg ist, das konnte ich schon nachvollziehen.
Ja, das kam mir auch bekannt vor, dass ich aus meinem Chor mal so ein paar Frauen auch mich erinnert habe an die, dass die eben erzählt haben, meine Tochter ist jetzt das erste Mal länger weg, 3 Monate in Sri Lanka, Singapur oder Marokko oder so. Und dass sie dann auch so ein bisschen so, oh, das ist mal was ganz Neues jetzt und so.
Das fand ich nachvollziehbar, ja.
Der Schluss der Szene ist, dass Hatzfeld erzählt, seine Eltern haben ihn bei der ersten Gelegenheit sofort ins Internat gesteckt und er möchte die Rechnung bezahlen, hat aber kein Geld dabei. Ein Kollege von mir hat sich neulich bei Union war und gesagt, aber ich habe kein Geld dabei, hat zu mir nur so ganz trocken gesagt, ja, den Trick kenne ich. Und Nora bezahlt die Rechnung und er kann ja dann morgen ihr das Geld wiedergeben. Am nächsten Tag ist Nora am Telefon wegen der Bescheinigung und Hatzfeld will sich so reinschleichen an ihr vorbei, aber Nora entdeckt ihn und sagt, hallo Timo, und spricht ihn an wegen des Geldes, aber sie ist anscheinend nicht konkret genug, weil er stellt sich so dumm, ach so, ja, die Bescheinigung, naja, die wird schon auftauchen. Und ihm wäre es sowieso lieber, wenn sie sich jetzt wieder siezen am Arbeitsplatz. Also kein Timo, sondern Dr. von. Und dann kommt Michael herein und Timo kriegt von Nora noch eine Aspirin und geht ab mit dem Kommentar, der Abend hat seine Spuren hinterlassen. Also es wirkt jetzt nicht so, als hätten die sich da völlig die Kante gegeben bei dem Italiener, aber ein Glas Wein hat ihn wohl schon gekillt. Und Michael spricht Timo an, wie machen Sie das mit der Anziehungskraft? Und erst weiß er nicht, was damit gemeint ist, und dann meint er aber die Anziehungskraft des Inkubators, eine Hümsel-Schnümsel, der irgendwie diese ganze Abhandlung zitiert. Und er hat, also Hatzfeld hat die Unterlagen in seinem Computer und lädt Michael ein, es anzusehen. Und im Vorbeigehen spricht Michael dann noch Christian an, dass der Test, den er gemacht hat mit dem Blut von Susanne, glaube ich, hieß sie, also mit Nummer 1, positiv war. Also der Lupus-Test.
Also, ich meine, der große Hatzfeld-Knaller kommt ja gleich noch. Aber diese Szene ist doch absolut irre für seinen Charakter. Und ich habe ja gesagt, gibt viele Sachen, wo ich das irgendwie ganz gut konstruiert finde, manche nicht. Und hier bin ich völlig lost.
Also, ich hatte die Vermutung, dass es darum geht, dass er alle diese Krankenkassentermine selber bezahlt hat. Die Kinderuntersuchung, Kinderradiologie, und dass er völlig pleite ist. Und dass er sich sozusagen einlädt mit Nora. Ich lade sie zum Essen ein. Nur um was zu essen zu kriegen.
Okay. Ja, das wäre natürlich, das hätte eine Logik, das stimmt. Aber ich habe das sozusagen auf der sexuellen Ebene interpretiert, dass er sozusagen sagt, okay, da ist eine anscheinend einsam, Mann weg, dann lade ich sie zum Essen ein. Und in dem Moment, wo dann halt irgendwie klar ist, weil ich meine, deswegen kommt er vielleicht auch wieder zum Sie zurück, weil sonst hätte sie ihn ja vielleicht sonst hätte sie sozusagen.
Also in dem Moment, wo klar ist, der Mann kommt zurück, sagt er die Rechnung bitte und sagt, ich habe auch kein Geld dabei.
Ganz genau. Und tut so, ach, da bin ich aber beruhigt und sowas. Also noch so ein bisschen reinschleimen und dann am nächsten Morgen ist halt klar, okay, zwischen uns wird nie was laufen und deswegen ist auch wieder das Sie.
Ja, auch gut.
Aber das finde ich lustig, weil so wie du es hast, würde es auch passen, dass er sozusagen an dem Abend, netter Abend, sie lädt ihn ein und am nächsten Morgen sorgt er sozusagen wieder durch diese Abstandshaltung dazu, dass sie auch eigentlich versucht er das zu verhindern. Was natürlich total, also zu verhindern, dass sie ihn auf die Rechnung nochmal anspricht. Was natürlich wahnsinnig dumm ist, ist dieses komische Reinschleichen, wo er auch wieder so denkt, gut, bist du 14 und kommst wieder zum dritten Mal in Folge zu spät zur Mathe und hoffst, dass das niemand merkt.
Ja, und anscheinend hat er ja wirklich auch nichts daraus gelernt, mit Kollegen das anzufangen, mit denen er jeden Tag zu tun hat, sondern sofort die nächste, wenn deine Lesart korrekt ist.
Ja, und also es ist in jedem Fall, ist das, also es ist nicht nur asozial, sondern irgendwie auch so dermaßen doof. Aber ja, also da war ich wirklich, ich glaube, das ist so der größte Knaller, den er so geliefert hat.
Frau May und Susanne sind wieder bei Lisa und fragen sie nach Lupus in jeder zweiten Generation. Dann klopft Nora kurz an und berichtet Susanne Dieken, dass Christian sie jetzt sofort sprechen möchte. Und als sie dann rausgegangen ist, sagt Lisa zu Frau May, nicht jede zweite Generation kann betroffen sein, sondern jede Generation. Also da hat ihr alter Arzt nicht recht gehabt. Und parallel hat Christian die schlechten Nachrichten für Frau Dieken. Sie hat Lupus. Der Laborbefund ist eindeutig. Und parallel gibt Lisa, sagt Lisa, also es ist so, das ist hin und her geschnitten hier. Lisa gibt, erzählt, oh Gott, Lisa erzählt parallel, es gibt Lupus, der nur die Haut betrifft, aber der systemische, der kann Organe betreffen. Und bei der Mutter von Susanne und Frau May, wie heißt sie denn nun eigentlich mit Vornamen? Marie. Da müssen wir jetzt IMDb glauben, denn das wird nie erzählt in der Folge. Die Mutter von Marie und Susanne, da war es die Lunge, die betroffen war. Christian meint, es gibt heute sehr gute Medikamente, damit kann man Lupus verlangsamen oder sogar stoppen. Und Lisa sagt, das wird häufig durch hormonelle Veränderungen wie Schwangerschaft ausgelöst. Und bei Susanne sind es wohl die Wechseljahre. Lisa meint, mit Marie machen wir noch einen Gentest. Vielleicht liegt die genetische Disposition bei ihr ja gar nicht vor. Und dann treffen sich Susanne und Marie im Flur wieder. Und weil Susanne so ein bisschen geweint hat und die Hände vors Gesicht gemacht hat, ist ihr Make-up verschmiert. Und Marie sieht, dass Susanne rote Flecken im Gesicht hat und kommentiert, wie bei Mama damals. Also jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Michael ruft bei der Klinik in Tübingen an, weil die Abhandlung ist von der Klinik Tübingen, die Abhandlung von Hatzfeld, die er online gefunden hat, und will sich da noch einige Sachen, erklären lassen. Erreicht einen Professor Schleimann, und Professor Schleimann hat einen längeren Monolog am Telefon, also sagt, sie wollen doch nicht etwa mit ihm zusammenarbeiten, mit Hatzfeld. Der ist ein inkompetenter Blender. Die Arbeit, die er gemacht hat, die basiert auf Schleimanns Arbeit. Und er hat ein Frühchen auf dem Gewissen. Er wird es schwer haben, einen Job zu finden. Als Kinderradiologe wird er bestimmt nicht mehr zugelassen. Dafür hat Schleimann persönlich gesorgt. Michael ist ziemlich sprachlos. Und Schleimanns letzte Worte der Folge sind, hallo, sind Sie noch dran? Schöner kleiner Auftritt hier von, ich glaube, Rainer Guldener, der den Professor Schleimann spielt.
Diesen Anruf finde ich ja lustig, ne? Ja. Also ich meine, stell dir mal vor, du schreibst hier eine tolle Arbeit über, weiß nicht, über irgendwas Filmtechnisches, und ich sage, ja gut, ich lasse es mir gar nicht von dir erklären, sondern von denen, die es damals abgenommen haben. Das ist doch irgendwie eigentlich absurd, weil das ja halt eben nicht die, also war er morgens, war er mit, also es war ja so, dass seine Arbeit anscheinend so krass ist, dass Michael den persönlichen Hass darüber vergisst und vernachlässigt. So, aber es ist irgendwie witzig, dass er am Nachmittag noch denkt, ah, irgendwie entweder hat er es mir nicht gut erklärt oder also irgendwie so richtig logisch
ist der Anruf. Es scheint das Gespräch auch gar nicht gegeben zu haben zwischen den beiden, ne? Weil später kommt Michael ja nochmal zu Timo und dann sagt Timo, ja, ach ja, genau, hier, auf meinem Computer, und ich zeig Ihnen das und so. Mhm. Also offenbar haben sie das nicht gemacht in dem Moment.
Ja, was natürlich dann praktischen Grund haben kann, dass dass man halt irgendein Patient kam oder irgendwas anderes. Aber es ist halt lustig, dass auch er dann nicht sagt, okay, dann holen wir das nach oder ich lade dich heute Abend zum Essen ein, sondern anscheinend hat er gedacht, gut, dann rufe ich bei den anderen an. Und seine Informationen über die Arbeit hat er auch nicht erhalten, was da jetzt irgendwie inhaltlich war.
Dann später sind Michael und Lisa schick angezogen und kommen in die Kleistküche. Ich glaube, es wird nicht gesagt, was sie hier machen wollen. Aber sie gehen wieder aus, so wie in der anderen Folge ja auch schon, vielleicht wieder tanzen. Und nebenbei wird auch irgendwie von der Familie Zeug aussortiert. Und Michael findet ganz kurz eine Gelegenheit, Christian anzusprechen auf Schleimann. Und Christian erinnert sich dunkel an irgendeinen Klinikskandal. Aber sie haben keine Zeit, das mehr jetzt hier zu vertiefen, das Gespräch zu Ende zu führen, weil sie jetzt sofort los müssen. Und ja, es wird vertagt. Frau May hat dann ein Präparat für Susanne, das sie von Christian bekommen hat. Die Medizin ist heute viel weiter, sagt sie. Und Susanne muss in 3 Tagen schon wieder nach Rio, aber Marie sagt, das glaubt sie ja wohl selber nicht. Sie bleibt jetzt erstmal schön hier. Sie macht nebenbei noch irgendwie die Jalousien zu, weil Sonnenlicht Schübe verursachen kann oder so. Peewee liest Rosalie und Anke ein Märchen vor und gleichzeitig ist Paul mit Kopfhörern am Computer auf so einem Dating-Profil, nennt sich selbst Markus Nord, von Beruf Arzt. Also Paul hat mit dem Internet auf jeden Fall schon einige Sachen erlebt jetzt. Markus Nord.
Ja, diese Nebenstory gefällt mir auch generell sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Kann man schon sehen, was geschrieben wurde?
Man kann später sehen,
was geschrieben wurde. Okay, ja.
Herr und Frau May besprechen die nächsten Schritte. Herr May hat sich im Internet informiert.
Sehr gut, sehr gut. Ja.
Und hat gelesen, dass mit 60% oder 70% Wahrscheinlichkeit ein Schub ausgelöst wird. Und vielleicht ist es besser, das Kind nicht zu kriegen. Er liebt sie und sie ist ihm wichtiger als ein Kind. Also er schlägt eine Abtreibung vor. Abends oder nachts wacht Anke auf und hat Bauchschmerzen, übergibt sich. Sie meint, es war das Essen. Und Peavy ruft Christian dazu, der noch wach ist und Zeitung liest um den Sessel unten. Also ganz oldschool. Und Lisa kommt auch dazu in dem schicken Kleid. Also sie haben sie irgendwie dann von diesem Abend zurückgerufen. Und Lisa meint, das Huhn schwamm ja auch in Erdnusssoße. Ab jetzt nur noch leicht verdauliche Kost. Irgendwie hatten sie, glaube ich, senegalesisch gekocht. In dem anderen, das wurde kurz erwähnt. Und Christian geht dann nochmal zu Paul, der immer noch am Computer sitzt und das Dating-Profil bearbeitet. Und der hört ihn nicht wegen der Kopfhörer, die er aufhat. Und deswegen sieht Christian dann über seine Schulter das Dating-Profil. Und Paul chattet mit einer Claudine, die ihn gerade fragt, wie alt er ist. Da war auch noch die Rede von Angeln und wann Paul schreibt irgendwas zurück von wegen, ja, morgens oder in den so, da beißen die Fische am besten und so. Und sehr witzig finde ich, also sie fragt ihn, wie alt er ist und Paul kann nicht antworten, weil Christian ihn dann unterbricht und Christian tippt über seine Schulter ein 11 und schickt es ab. Und das muss für diese Claudine ja wirklich total witzig. So ein Dating-Profil. Ich bin von Beruf Arzt und ich angle gerne. Und dann, wie alt bist du dann? 11.
Und danach hat er sich ja wahrscheinlich auch verabschiedet, weil es ihm ja verboten wurde, das weiter zu betreiben. Das heißt, das waren so famous last words, dann kommt alles raus, sozusagen. Und er hat ja im Prinzip an keiner Stelle wirklich gelogen, ne? Also,
ja.
Sehr schön, ja. Jetzt muss ich nochmal kurz, das gucke ich mir natürlich nochmal an. Ist auch übrigens lustig, 1,71 Meter, damit ist ja Christian eigentlich ein relativ kleiner Mann dann, ne?
Ja, stimmt.
Oder Markus Nord. Oh, das gefällt mir, da würde man natürlich gerne wissen, was es ist. Noch nicht, zeigst du es mir, ach so, angelst du gerne, noch nicht. Ja, gerne, am besten weiß ich nicht, wie alt bist du? Ja, stimmt. Keiner. Sehr schön beobachtet, ja.
Ja, also Christian fragt Paul, was er macht. Und offenbar hat Paul auch andere Sachen noch ausgedruckt. Weil Christian dann so neben ihn guckt auf seinen Schreibtisch und dann so einige Namen aufzählt noch. Weiß jetzt die Namen nicht mehr, aber offenbar hat Paul also mit mehreren Leuten gechattet und deren Profil dann ausgedruckt. Also genauso oldschool, wie Christian im Sessel unten Zeitung liest, hat Paul noch Sachen ausgedruckt.
Ne, es wirkt fast so, als ob er für seine Digital Nicht-Native Clara sozusagen zur Absprache, für sie hat es immer noch extra gemacht.
Stimmt, ja, das kann natürlich sein. Und Paul meint, er hat schon etwas vorsortiert. Und Christian meint, es sind doch Vorspiegelungen falscher Tatsachen. Da sind wir wieder bei falsche Tatsachen.
Ja.
Und Paul meint, es ist doch egal. Hauptsache, du lernst erstmal eine neue kennen. Und Christian fragt, was soll ich dir denn sagen? Du hättest doch auch kein Vertrauen, wenn man dich gleich beim ersten Mal belügt. Und das muss Paul eingestehen. Ja, also starke Aktion.
Ja.
Starke Aktion. Immerhin diesmal nicht mit einer Abmahnung verbunden.
Ja, stimmt. Stimmt. Ansonsten gucke ich noch gerne Porno. Ja,
vielleicht aber war das, was er davor geschrieben hat, wo die andere geschrieben hat, oh, das gefällt mir.
Gut möglich. Ja, man hätte den Chat gerne noch als eine Ergänzung gesehen.
Ja, am nächsten Morgen fragt Clara dann Paul, wie er reagiert hat, also wie Christian reagiert hat. Und Paul meint, nicht gut. Also es war eine gemeinsame Idee der beiden. Und Clara meint, ach, dann hast du einfach die falsche Frau erwischt.
Genau, daran lag's. Ja.
Nicht daran, dass er 11 ist. Nee, und Christian kommt dazu von hinten und meint, was tuschelt ihr denn? Und Clara meint, ja, gut, Internetplattformen scheiden dann wohl aus. Stattdessen schlägt sie Speed-Dating vor. Sie wollen einfach, dass er wieder glücklich ist. Und Christian meint, er ist doch glücklich und das glauben die anderen aber nicht. Und Christian betont nochmal, er möchte im Moment keine neue Beziehung. Frau Mai ist dann bei Lisa. Der Test, den sie gemacht haben, ist negativ. Also Frau Mai hat keinen Lupus und das Kind wohl demnach auch nicht. Und sie hat eine sehr erfreute Reaktion und sagt, darf ich mal kurz, und umarmt Lisa und will es dann auch gleich Susanne sagen. Hier war ich ja schon sofort Familie Dr. Kleist-Patient, sage ich mal, oder Familie Dr. Kleist-Konsument. Denn in dem Moment, wo sozusagen sie so glücklich ist, ach, ich will sofort meiner Schwester sagen, habe ich schon gesehen, ja, der Schnitt ist jetzt bestimmt, sie steht auf einer Brücke oder so und will sich runterstellen.
Ah, okay.
Aber das kam dann in diesem Fall nicht dazu. Ja. Michael ruft Christian an, wegen des Skandals an der Tübinger Klinik wollte er nochmal mit ihm sprechen. Und Christian meint, man munkelt auf Verschulden dieses Professor Schleimanns. Und Michael will der Sache mal nachgehen, weil da einfach so verschiedene Gerüchte kursieren. Frau Mai berichtet Susanne, dass der Test negativ war und und ihr Mann ist auch dabei und das Kind ist gesund und sie stoßen gemeinsam mit Saft an. Nur der Mann hat Sekt, also die beiden anderen haben Orangensaft. Ja. Christian hätte natürlich auch Sekt getrunken.
Ja, ein paar Tabletten dazu.
Und Michael ist dann auf der berühmten Suchmaschine Online Search und googelt weiteres zu dem Fall in Tübingen. Und da sehen wir doch dann, der kleine Konstantin war erst wenige Tage alt. Habe ich was vorbereitet für dich.
Oh.
Dieser Artikel ist zwar nicht ganz zu lesen, aber was da steht, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Schön, okay.
Also im Sinne von schön für unsere Zwecke, inhaltlich natürlich nicht so schön. Assistent von Professor Dr. Schleimann für Kunstfehler verantwortlich gemacht. Dann ist hier so ein schönes Bild von Timotheus von Hatzfeld. Hat dieser Mann den Tod des Frühchens verschuldet? Und dann hier, Tübingen. Der kleine Konstantin war erst wenige Tage alt und immer noch 6 Wochen zu früh. Konstantin war eine Frühgeburt. Doch schien das Schicksal Konstantins wohlgesonnen zu sein. Da er in der Klinik des Papstes Professor Dr. Schleimann betreut wurde. Doch das instabile Immunsystem des Frühchens führte schließlich zu einer Notoperation, die von einem routinierten und gut ausgebildeten Team durchgeführt werden sollte. Konstantin war also in guten Händen, möchte man meinen. Ja, und dann ist es ein bisschen abgeschnitten, aber auf jeden Fall ist hier noch eine Behandlung Frühgeburt Timotheus von Hatzfeld. Leider konnten wir keinen Kommentar seinerseits zu dieser Geschichte einholen. Was bedeutet dieses offensichtliche Versagen für das renommierte Tübinger Kollegium und speziell für von Hatzfeld? Also Erinnerung mir an Wach damals an, hat dieser Arzt ein Alkoholproblem und so.
Ja, stimmt. Ja, es ist echt krass, dass sozusagen hier, dass in so einem Team dann sozusagen so der Assistent so an den Pranger gestellt wird, ne? Was ich ja irgendwie gar nicht so richtig verstehe, vielleicht bin ich da jetzt auch gerade, was ist denn eigentlich dieser Zusammenhang zu dieser Arbeit? Also ist es sozusagen, weil das Komische ist ja, dass er nur zur Arbeit, also er fragt ja hier diesen Schleimann, hier, er hätte noch ein paar Nachfragen zu dieser Arbeit und er sagt, sie wollen doch nicht mit ihm zusammenarbeiten, das ist ein Blender. Also entweder ist diese Arbeit irgendwie gut, dann würde er inhaltlich, also irgendwie ist die Antwort von dem Schleimann ja irgendwie so ein bisschen weird, ne?
Also die Arbeit scheint gut zu sein, aber Schleimann behauptet ja, das basiert alles auf seinen Erkenntnissen, auf seiner Arbeit.
Ja, dann ist halt nur irgendwie komisch, er hat die doch wahrscheinlich abgenommen, oder? Weil er hat sie doch bei ihm geschrieben sozusagen.
Na, es steht Klinik Tübingen und Michael hatte gegoogelt oder geonline-searched, wer in der Klinik Tübingen so die Chefs sind und hatte dann die Nummer angerufen.
Ah, okay, dann verstehe ich, weil dann ist er nicht der richtige Doktorvater, sondern, oder was auch immer Vater, dann kann es sein, ja, okay.
Es ist halt eine schöne Dimension, dass es genauso möglich ist, dass Schleimann irgendwas verbockt hat und es seinem Assistenten in die Schuhe schiebt.
Ja, stimmt, noch ist nicht ausgemacht, wer der Böse ist.
Der kleine Konstantin war erst wenige Tage alt. Susanne ist am Bahnhof mit dem Koffer und schwächelt dann, fällt um, ein Rettungswagen wird gerufen und später berichtet Michael dann Christian am Telefon, dass seine Patientin, also Susanne Diekner oder so, Nummer 1, hier eingeliefert wurde in der Klinik. Sie ist ansprechbar, aber sie will nur mit Christian reden. Und im Zimmer im Krankenhaus sitzen dann Susanne und Frau Mai, Marie, zusammen. Susanne ist weggelaufen, weil sie ja jetzt eine eigene Familie hat, also Marie. Und Christian kommt herein, Susanne entschuldigt sich, weil sie so eine renitente Patientin war. Und Christian erwidert, ja, dafür müssen sie jetzt aber mitkämpfen, um das Patenkind aufwachsen zu sehen. Susanne fragt, ob sie es denn schafft bis zur Taufe. Und Christian meint, ja, Taufe, Konfirmation, warum denn nicht? Susanne meint, dann muss sie aber nach Eisenach ziehen, damit er sie weiter behandeln kann. Christian sagt eins nach dem anderen. Und Frau May meint, Christian ist der einzige Arzt, dem sie vertraut. Und Christian meint, alles wird gut. Und geht dann auch schon wieder. Also ein Besuch. Also das Gespräch, was sie jetzt mit ihm führen wollte, war jetzt eher so, entschuldigen Sie bitte, und wird dann alles gut? Ja, es wird alles gut. Okay, dann können Sie jetzt wieder gehen.
Ja, medizinisch nicht unbedingt wertvoll, ja.
Nora spricht dann Hatzfeld an, dass er sie einladen wollte und sie die 100 Euro ausgelegt hat, und er gibt ihr etwas nervös das Geld, und dann spricht ihn Michael an. Nora kriegt parallel einen Anruf, dass die Bescheinigung von der Ärztekammer nicht ausgestellt werden kann. Und Hatzfeld will Michael gerade seine Forschung zeigen, aber Michael meint, er ist nicht deswegen hier. Er hat sich bei Schleimann über ihn erkundigt. Parallel dazu sehen wir Christian am Telefon mit Nora im Hintergrund, und Christian sagt, das heißt, er hätte gar nicht bei uns als Kinderradiologe arbeiten dürfen, weil die Bescheinigung nicht ausgestellt werden kann. Und Nora zu sich selbst sagt, jetzt weiß ich, warum die Krankenversicherung nicht zahlt. Und Christian fährt ihr über den Mund und meint, es geht auch nicht ums Geld, wenn publik wird, dass wir hier jemanden angestellt haben, der keine Zulassung hat, wenn man das so sagen kann, das sind jetzt meine Worte, dann sind wir ruiniert, dann ist das Ende unserer Praxis. Michael findet, Hatzfeld sollte reinen Tisch machen, sonst wird die Sache durch ihn publik gemacht werden. Und dann stürmen Michael und Hatzfeld zu Christian ins Büro, wo ja Christian und Nora gerade dasselbe Gesprächsthema haben. Michael meint, er muss die Wahrheit erfahren. Hatzfeld kommt ihm daher, er kann alles erklären. Christian meint, einer nach dem anderen. Dann kommen Piwi und Lisa rein. Anke, haben die Wehen eingesetzt. Im Hintergrund geht ein Komet noch runter. Und der Vulkan bricht aus in Eisenach, während die Flutwelle kommt. Und wir sehen dann den Abspann. Also sie alle gehen raus. Piwi ist noch ein bisschen aufgeregt. Und Christian meint zu ihm, alles wird gut. Und ja, wir sehen den Abspann. Und tatsächlich steht hier am Ende vielleicht das Beste an dieser Folge.
Das ist irgendwie ganz lustig, weil dieser Abspann, der hat jetzt ein kleines bisschen was von... Es tut mir leid, aber bei mir kommen ja auf diese Fußballvergleiche. In der 95. irgendwie noch so einen Elfmeter nicht gegeben, und dann sieht man irgendwie so ein bisschen so Rudelbildung rund um die Schiedsrichter, und dann geht es aber in die Werbung.
Ja,
so, stimmt. Es ist irgendwie sowas, du weißt, irgendwas eskaliert jetzt, du kriegst es aber nicht mehr mit.
Ja.
Und gerade wie Michael und Hatzfeld am Ende hinlaufen, es hat ein bisschen sehr was von Grundschülern, wo der eine übrigens sagt, der hat eben beim Fußball, der hat den anderen verprügelt oder irgendwie sowas, und der andere hinterher sagt, stimmt nicht.
Weil wir wollen das Narrativ kontrollieren.
Ja, sehr schön, so, das passt. Jetzt hast du natürlich gerade vorgelegt, ja, mit vielleicht das Beste an dieser Folge. Da möchte ich natürlich jetzt deinen Rant hören.
Ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir, um mal ganz transparent zu sein, ein paar Wochen nicht aufgenommen haben. aber ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit dieser Folge. Einerseits fühlt es sich halt so an, wie irgendwie so Zurück- oder Rückschritte in ganz alte Familie Dr. Kleist Tage mit diesen Patienten-Stories von völlig unbekannten Nebenfiguren. Mhm. Wo wir sicher sein können, die werden vermutlich nicht mehr auftauchen, wo also auch die Motivation, sich mit deren Problemen zu beschäftigen, eher klein ist. Dann diese ganz, ganz schlimmen Captain Exposition-Sachen eben, also die wirklich in dieser Folge unglaublich unangenehm waren. Was habe ich noch aufgeschrieben?
Ja, wo sie wirklich halt sich selber, was ich ja meinte mit den Schwestern, ja, auch, da erklären sich zwei Schwestern gegenseitig, was die sich Jahre kennen.
Und dann eben auch so Sätze wie Nora am Telefon, die eben, hast du schon mal mit jemandem telefoniert und gesagt, wie Martin, du kannst jetzt nicht zum Essen kommen oder so, sondern also, wie, sie können mir die Bescheinigung nicht schicken und so, also es ist alles so plump. Und ganz am Ende auch noch das Einsetzen der Wehen von Anke als Krücke für die Story. Also so dieses, wir haben hier Chaos, deswegen mit dem Kometen jetzt gerade so ein bisschen als Scherz, aber Chaos, und wir müssten jetzt eigentlich die Szene sehen, wo dieser ganze Konflikt aufgelöst wird, aber stattdessen muss noch mal Drama rein, es muss noch eine Geburt mit rein und Wehen und so weiter. Es ist alles so dämlich. Das Einzige, was ich wirklich ganz schön fand, war tatsächlich die Hatzfeld-Story, weil diese so ungewöhnlich ist. Also diese Story, dass er da irgendwie einen Kunstfehler gemacht hat oder dass irgendwas, was er vertuschen will, und dass er möglicherweise eben gar nicht arbeiten dürfte und die Klinik dadurch oder die Praxis dadurch so ein bisschen in Gefahr ist, eben auch in einem Skandal unterzugehen, woran ja auch für die Familie viel hängt. Also die ganze Existenz hängt an dieser Praxis. Sie haben da alles investiert und sich verschuldet. Das fand ich ganz schön. Aber ich habe mal so, ich schreibe ja manchmal auch so Rezensionen für so eine Wrestling-Seite. Und da habe ich meine Metrik mal angewandt. Dann sammle ich immer meine Argumente und vergebe sozusagen für jedes Argument, was ich denn selber habe, einen Pluspunkt oder einen Minuspunkt und lande bei der Wertung am Ende, die ich von 10 geben würde. Hier lande ich bei 2 von 10.
Ach krass, okay. Das war ja mal ein ordentlicher Rundumschlag.
Ja.
Okay, ich kann es nachvollziehen. Also die Punkte, die du ansprichst, ja, gebe ich dir recht. Bei dem, ich habe auch so das Gefühl, dass es so ein, hier wollten die auch zu viel. Also gerade auch, dass es hier die beiden Schwestern sind, wo du wirklich vielleicht einen Charakter draus machst am besten. Das ist ja wirklich einfach, dass du sozusagen eine Schwangere, die dann irgendwie erst so richtig checkt, kann ja auch sein, dass sie es auf anderem Wege erfährt, was mit der Mutter los ist, oder dass der Mann zum Beispiel der ist, der das Lupus mitbringen würde in so. Und sozusagen zu denen baut man nicht das krasseste Verhältnis auf. Dann geht es viel um Ankes Schwangerschaft, dann geht es um Hatzfeld. Und bei Hatzfeld muss ich allerdings sagen, das ist der Punkt, den ich am meisten kritisiere, ist nämlich genau dieses Abendessen mit Nora.
Ja, okay.
Weil ich einfach finde, das hat für mich so ein bisschen was, ungekonnt einen ambivalenten Charakter irgendwie darstellen zu wollen. Aber das geht nur dann, wenn wir seine Motive auch wirklich kennen. Und wir können am Ende sagen, okay, wir müssen sie nicht teilen, aber wir raffen, was in ihm vorgeht. So, und hier rafft man, finde ich, einfach wichtig. Ich meine, allein, dass wir die Szene so anders interpretieren. Am Ende hat er ja auch dieses Geld. Nora spricht ihn ja dann am Ende drauf an und sagt, und dann sagt er, ach so, ja klar, kein Ding. Und dann gibt er ihr das Geld. Warum baut man diese Story dann so ein? Könnte ja auch sein, dass man sozusagen ihm irgendwie, man könnte ihn ja auch anders zeichnen oder dass er noch verzweifelter irgendwie ist oder sowas. Aber irgendwie, dadurch, dass man jetzt hier einmal Hatzfeld so privat sozusagen verzweifelt sieht oder speziell, wir wissen nicht wie, das aber in Kombination damit, dass eigentlich der andere Hammer jetzt erst gleich am Ende kommt und man gar nicht weiß, kam das aus ökonomischer Not oder sonst irgendwie was, da sind so ein paar Schablonen aufeinandergelegt, die nicht zueinander passen. Und da ist er, dahinter lässt er irgendwie für mich mehr Fragezeichen so. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dieses, weiß nicht, dass das Sachen, die geklärt werden könnten, also sowas wie, ja, warum liest du dir denn Michaels, warum liest du dir denn seine Dings durch? Ja, weil die total gut ist, wo man nochmal klären müsste, was haben die beiden jetzt eigentlich für ein Verhältnis zu dem und ist das eigentlich in Ordnung? Irgendwie solche Sachen werden dann nicht so sehr angegangen. Also man hätte hier ein, zwei Stränge rausnehmen können, aus meiner Sicht.
Haben wir auch gesagt, dass es völlig überladen wirkt. Ja, die Folge ist einfach ganz, ganz viel Inhalt und eben ein bisschen zu viel Drama. Also
ja, was irgendwie lustig ist dafür, dass wir im Normalfall 13 Folgen haben. Hier haben wir 16 und die 15. wird nochmal mega reingeballert.
Ne? Aber das ist auch irgendwie schon so, ne? Das haben wir ja auch, glaube ich, schon gesagt, die Hauptstory sozusagen, die wir jetzt über die gesamte Staffel erzählt haben, mit diesen ganzen, mit dieser Affäre und so weiter, die ist zu Ende erzählt und jetzt kommen 3 Zusatzfolgen, gefühlt, so, die letzte war auch schon so ein bisschen so, die letzten 2 vielleicht, und mal gucken, was mit der nächsten ist, wo diese durchgehende Story, die in dem Fall eben die Hatzfeld-Story ist, einen ganz kleinen Anteil nur hat und wir zu 3/4 Gastrollen wieder haben, also genauso diese Klischee-Folgen, wie wir sie eigentlich hinter uns gelassen hatten. Hier ist ja auch noch der uneinsichtige Patient, ist auch wieder zurück. Ja,
stimmt.
Also das ist wieder irgendwie so, wenn man so denkt, okay, das sind jetzt irgendwelche Drehbücher, die sie noch von alten Staffeln in der Schublade hatten, die sie jetzt, wir haben noch 3 Folgen mehr bekommen durch die Redaktion. Ja, nehmen wir hier das alte Drehbuch noch und dann schreiben wir noch was dazu. Und so fühlt sich das für mich an. So.
Das würde auch wirklich passen, dass man irgendwie, weil früher hatte man ja noch nicht so viel Familienstory und dass man jetzt sozusagen Hatzfeld und das Ganze als Add-on nimmt, aber sozusagen grundsätzlich früher wären diese Storys von 2 Familien, also Schwestern und sowas, auch irgendwie spannender gewesen, also typischer gewesen, ja.
Ich habe noch aufgeschrieben, weil wir werden gleich noch den Ausblick machen, aber es wird angedeutet im Ausblick, dass jetzt eben eventuell Hatzfeld derjenige ist, der Ankes Kind rettet, weil sie ja jetzt wahrscheinlich ein Frühchen oder eine Frühgeburt bekommt und Hatzfeld ist vielleicht jetzt derjenige, der so. Wenn das jetzt damit endet, dass sozusagen dadurch er rehabilitiert wird, dann ist es auch noch vorhersehbar, dann würde es noch einen halben Punkt Abzug geben.
Du behältst dir noch eine Sanktionierung vor.
Ja, das ist so wie beim Steuerbescheid. Manche Berechnungen sind unter Vorbehalt oder so.
Ja, das stimmt. Was jedoch nicht unter Vorbehalt ist, sondern in jeder Folge immer klar und unveränderbar nominiert und prämiert wird, ist der Dahlmann. Und da bin ich natürlich gerade bei einer 2-von-10-Punkte-Folge gespannt. Wer ist denn dann unter vielen wahrscheinlich möglichen Kandidaten für dich der Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Also ich habe zwei Paare, denen ich den Dahlmann geben könnte. Bei dem einen muss ich aber sagen, haben wir im Verlauf der Folge so ein bisschen was entdeckt, was ich nicht beachtet hatte. Nämlich das Paar Nummer 1 wäre Paul und Clara. Mhm. Dafür, dass sie halt Michael verkuppeln wollen.
Christian, ja.
Christian verkuppeln wollen mit Unbekannt. Also einfach Hauptsache, er ist wieder glücklich. Ja, auch Zitat. Nicht Hauptsache, er hat wieder eine Beziehung, sondern Hauptsache, er ist wieder glücklich. Mhm. Als wäre mit einer anderen Person zusammen zu sein, das Einzige, was irgendwie glücklich machen kann. Mm. Was ich ein bisschen vergessen hatte im Verlauf der Folge, ist, dass es jetzt 8 Monate später spielt, wo man sagen könnte, okay, diese Single-Phase hat er jetzt gehabt und so, also ja. Dennoch finde ich es halt irgendwie nicht so clever, wenn man halt sagt, das Erste, was man machen sollte, wenn man getrennt ist, ist möglichst schnell wieder eine Beziehung. Weil vielleicht sollte man eher noch selber reflektieren, die Trennung wird ja auch was mit einem gemacht haben, emotional und so weiter und so fort.
Ja.
Paar Nummer 2, dem ich den Dahlmann geben würde nach dieser Folge, war tatsächlich meine erste Reaktion, wir beide kriegen den Dahlmann für diese völlig idiotische Idee, diesen Podcast zu machen. Denn das war wirklich eine Folge, ich habe mich sehr durchgequält und dachte wirklich so, meine Güte. Und aber ich glaube, ich bleibe in der Serie und bleibe bei Paul und Clara.
Aber es hätte eine schöne Ebene, die du damals noch aufgemacht hast. Also ich hätte es akzeptiert. Ich dachte gerade nur kurz, war ich so ein bisschen erschrocken, weil ich ganz kurz dachte, krass, irgendwie weil wir die Folge so schlecht besprochen haben oder irgendwie sowas. Aber
das war einfach eine sehr anstrengende Folge für mich. Ich habe ja auch schon mal erzählt, manchmal schreibe ich mit und schreibe mit und schreibe mit und dann mache ich einmal kurz Pause und es sind 36 Minuten vergangen und habe noch 10 Minuten oder so. Und diesmal war es wirklich so, dass ich so geschrieben, Pause, 7 Minuten oben. Also es war einfach eine, die ziemlich zäh war für mich, die eben mir auch in vielen Bereichen nicht gefallen hat, als ich dann dachte, aber es ist ja immerhin so, dass die Mikrofonzeit, also die Zeit vor dem Mikrofon, wo wir dann darüber sprechen, die macht ja dann Spaß. Also selbst wenn die Folge schlecht ist. Eigentlich mehr, wenn die Folge schlecht ist. Also.
Ja, aber ich fand auch bei dem, was wir jetzt besprochen haben mit den Schwestern und sowas, es war keine Folge, die schön leicht war zu besprechen. Irgendwie so ein bisschen dadurch, dass es so viele Handlungsstränge und sowas gibt, da gibt es manchmal Folgen, wo es absurder ist und irgendwie leichter ist, das irgendwie zu klären.
Ja.
Mein Dahlmann.
Ja.
Geht an Hatzfeld.
Okay.
Und zwar, wir suchen uns ja immer den Einsatz aus, mit dem man irgendwie, wo man denkt, dass man damit davon käme oder sowas. Und wenn jetzt, also später finde ich, ist es ernsthaft schlimm und am Anfang finde ich es einfach nur peinlich. Und zwar dieses, wie er mit der Blume zu Nora kommt und sagt, für die Frau mit dem schönsten Lächeln der Welt.
Mhm.
Weil damit zwingt er Nora, das ist also dazu ja irgendwie auch Stellung zu beziehen und also reitet sie ja damit sozusagen mit in die Gerüchteküche hinein.
Ja.
So diese Frage, passiert da jetzt irgendwas zwischen denen? Und das auch noch vor Lisa, also das ist ja das Entscheidende, dass vor Lisa und Christian passiert.
Ja.
Also dieses, ich will keinen so ein flirty Kompliment bekommen vor Dritten, vor allem wenn ich weiß, dass zwischen den anderen auch noch was lief die ganze Zeit und man so das Gefühl hat, okay, jetzt wird halt die nächste in Angriff genommen.
Ja.
Und das fand ich irgendwie war eine Nebenbeihandlung, die noch geeignet war, sie für einen Dahlmann auszuzeichnen.
Ja. Das ist tatsächlich der allererste für dich oder
nein,
für Timo.
Echt?
Ja, also er hat sich lange, glaube ich, dadurch gerettet, dass er einfach so naheliegend war,
ja,
dass man ihn nicht genommen hat.
Ja.
Und bei mir Paul und Clara, also Paul zum zweiten Mal und Clara schon zum fünften Mal.
Sehen. Krass.
Kommt jetzt in die Nähe der Spitze. Also ich glaube schon, ja, schon gemeinsam mit Inge auf Platz 2 jetzt bei mir.
Okay,
ja.
Wow.
Dabei mag ich Clara, aber irgendwie hat sie manchmal ein paar Aktionen, die daneben sind.
Sie ist halt ein Teenie.
Ja. Dazu. Ja. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist heißt Zu früh für diese Welt. Ist die Folge 16 der 6. Staffel. Und handelt von folgendem. In der Kleist'schen Praxis geht es drunter und drüber. Profi-Wrestler Lukas Bukowski der ursprünglich nur vom Physiotherapeuten Peavy behandelt werden sollte, muss notoperiert werden. Unterdessen sorgt Timos Geheimnis für riskantes Aufsehen. Außerdem bereitet Anke der Familie Sorgen, bei ihr setzen akute Wehen ein, obwohl es dafür noch viel zu früh ist.
Wie sehr interessiert dich das, dass es ein Wrestler ist?
Also ich bin ja Wrestling-Fan seit 2007 und habe ein bisschen Angst, dass es sehr, sehr inkorrekte Darstellungen von Wrestling zu sehen geben wird. Aber sonst interessiert es mich schon, weil es natürlich ein Bereich ist, der speziell im deutschen Fernsehen jetzt eher ungewöhnlich ist.
Ja, stimmt. Und zweite Frage, glaubst du, die nächste Folge wird die letzte von Hatzfeld? Ist es dann vorbei? Weil man hat ihm ja wirklich jetzt alle Tür und Tor geöffnet dafür, dass er durchtritt und die Serie verlässt.
Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil wenn Christian recht hat und er, also wenn rauskommt, dass er irgendwie da jemanden angestellt hat, der nicht arbeiten hätte dürfen und wenn dann wirklich die Praxis ruiniert ist, dann kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das wirklich rauskommt und dass er sich nicht irgendwie retten wird, also auch seinen Ruf retten wird. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, da wird es eine Verbindung geben mit Anke, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass das geniale Verfahren von Timotheus von Hatzfeld dann dafür sorgt, dass Ankes Kind gesund ist und Christian dadurch, wie auch immer. Und deswegen glaube ich, er wird rehabilitiert. Ob er dann dabei bleibt, ist natürlich eine andere Frage, aber würde ja eigentlich passen. Also würde ja eigentlich als Figur weiter reinpassen. Ich habe auch eine Frage für dich. Was ist riskantes Aufsehen?
Ja, als ich es gelesen habe, dachte ich dann auch darüber nach. Zum Glück habe ich jetzt hier den Text nicht geschrieben, im Gegensatz zur Frühlingsmusik, von der ich vor 4-5 Folgen berichtet habe.
Ach so, ja.
Also hierfür bin ich jetzt nicht verantwortlich. Timos Geheimnis sorgt für riskantes Aufsehen.
Mhm.
Es sorgt, schlecht geschrieben. Also es sorgt für Aussehen oder es sorgt dafür, dass sozusagen Aufsehen riskiert wird. Riskantes Aufsehen für sich.
Mhm.
Also haben wir hier sozusagen zur schlechten Folge gönnt sich noch eine schlechte Nachfolgenbeschreibung.
Zu früh für diese Welt. Ja, es ist das Staffelfinale der 6. Staffel von Familie Dr. Kleist. Damit können wir nächste Woche vielleicht ein kleines Fazit ziehen unter Staffel 6. Gehen dann übernächste Woche in Staffel 7 über.
Genau, war ja dann doch ein bisschen was los. Also von daher, also ich bin gespannt so ein bisschen jetzt auf diese erste größere, das größere Fazit, was wir jetzt davon halten, von diesem Ganzen, wie es sich entwickelt. Und natürlich, ja, es hat sich noch eine Menge aufzulösen nächste Woche.
Und übrigens, was ich noch erwähnen wollte, weil ich hier gerade Clara als Dahlmann sehe, diese Woche kein Bonus Dahlmann für Clara wegen Yannick.
Sehr gut, ja. Wenigstens da ist er verschont.
In Ordnung, dann machen wir uns jetzt daran, die Schnitte zu erledigen. Wir haben ja auch jetzt hier, guck mal, wenn wir zusammen aufnehmen, haben wir auch eine Live-Zeiteinteilung, also eine Stunde 17, das ist noch im Rahmen für uns.
Ja, ich würde auch sagen, also, am Anfang wäre es heftig, mittlerweile fast schon unterdurchschnittlich.
Ja, wir hatten jetzt auch einige, die waren 100 Minuten und so. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, mal gucken, wann wir das nächste Mal wieder gemeinsam vor Mikro setzen, wobei es jetzt vielleicht in nächster Zeit ein paar Mal passieren könnte. In jedem Fall freue ich mich so oder so, die nächsten Folgen mit dir zu besprechen und weiter in Richtung Gegenwart zu gehen mit Familie Dr. Kleist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch. Freue mich auf nächste Woche. Bin gespannt auf das, was wir zu besprechen haben und auf das große Finale, wenn es dann heißt, zu früh für diese Welt. Macht's gut, habt eine schöne Woche, bis nächste Woche, Donnerstag, tschüss.
Runde Bärchen.